Tabea, mein aktuelles Roman Empire ist darüber nachzudenken, was ich machen würde, wenn ich jetzt nochmal 18 wäre. Also würde ich die letzten Jahre nochmal so durchspielen, wie ich sie durchgespielt habe, oder würde ich mich einfach mal irgendwie aus heiterem Himmel für, keine Ahnung, Bio als Studiengang entscheiden? Ich finde das Thema Selbstverwirklichung super, super spannend und würde das super gerne tatsächlich in unserer nächsten Podcast-Folge mal ansprechen. Wenn du darauf Lust hast, würde mich freuen.
Das ist Studium und Mental Health, der Podcast für Studierende mit mir, Tabea und Max.
Wir zwei quatschen in regelmäßigen Abständen über das Studium und die besonderen Lebensumstände, wie wir mit Herausforderungen umgegangen sind und was wir dabei gelernt haben.
Hallo Max, endlich
Hallo Tabea.
Sehen wir uns wieder. Wie geht's dir so?
Mir geht's phänomenal. Das Wetter ist toll, ich bin leicht gebräunt. I love
Stimmt.
it. Wie geht's dir?
Stimmt, du bist wirklich leicht gebräunt. Ja, hier regnet's, ich sehe aus ein Vampir, also alles wie immer. Aber jetzt haben wir schon sogar ein bisschen selbst reflektiert, wie es uns so geht. Und darum soll es ja auch in der heutigen Folge gehen. Also wir haben Selbstreflexion und Selbstverwirklichung auf dem Schirm heute. Und ich würde einfach mal anfangen mit so einer Definition, wie man psychologisch Selbstreflexion beschreiben kann. Also man kann sagen, Selbstreflexion ist so die Fähigkeit, dass wir unser eigenes Erleben beobachten, dass wir es verstehen und auch hinterfragen können. Und wozu ist das Ganze jetzt hilfreich? Also wir können dadurch ja unser Verhalten steuern und auch aus den Erfahrungen lernen. Und über die Selbstreflexion können wir dann auch immer so ein bisschen abschätzen, sind wir noch in Einklang mit unseren Werten und auch Selbstfürsorge und Selbstliebe betreiben. Also Selbstreflexion hat auf jeden Fall einige Vorteile. Wie siehst du das zum Thema Selbstreflexion?
Naja, in erster Linie würde ich dir vielleicht gerne mal die Frage stellen, du als alte Grüblerin, wo ist denn der Unterschied zwischen Selbstreflexion und Grübeln?
Das ist eine sehr gute Frage und da sollte man klar abgrenzen, weil Grübeln hat ja eher so eine negative Konnotierung. Also, dass man halt sagt, ach, wieso habe ich das jetzt wieder so blöd gemacht heute oder jetzt habe ich mich so doof angestellt. Da hat man ja dann auch ein Nachdenken über das eigene Verhalten. Also man reflektiert ja auch, was habe ich zum Beispiel vorhin, habe ich die Tür gedrückt, obwohl ziehen dran stand. Kennst du das? So das Phänomen. Aber das Problem dabei ist, dass man ja dann so negativ mit sich spricht und zu einem Freund würde man ja auch nicht sagen, ja, wieso warst du so doof und hast nicht richtig gelesen. Und das ist dann nicht förderlich. Also das Grübeln hat so ein Gedankenkarussell, so eine Spirale. Und ja. Selbstreflexion ist einfach so dieses Neutrale. Also ich würde das auch so ein bisschen mit Achtsamkeit verlinken wollen. So von wegen, ich habe das heute gemacht aus den und den Gründen und einfach mal so neutral wahrnehmen. So würde ich das abgrenzen.
Oh, Achtsamkeit, auch ein ganz, ganz, ganz großes Buzzword.
Absolut, absolut. Mindfulness und so.
Mindfulness, auch Teil jeder Bachelor-Thesis, ne? Wir lieben es.
Ich liebe es wirklich. Ich habe da auch ein Seminar zu Entspannungsübungen belegt. Da können wir vielleicht auch mal, wenn du mich jetzt gerade so drauf bringst, mal drauf eingehen, weil das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der auch mit vielen anderen so verbunden ist. Wir haben ja nachher auch noch Social Media in der nächsten Folge und da passt es vielleicht sogar auch noch ein bisschen dazu. Aber das ist ein anderer Punkt. Jetzt mal wieder zurück zur Selbstreflexion. Wie ist es denn so bei dir? Also denkst du oft so über Sachen nach, deine Gefühle und Verhaltensweisen?
Tabea, da machst du ein Fass auf.
Wie immer.
Ich würde sagen, also definitiv, definitiv. Würde mich schon als reflektierten Menschen bezeichnen. Ich weiß nicht, ob meine Handlungsform immer meiner Reflexion entspricht oder die widerspiegelt, aber definitiv. Also ich bin schon definitiv auch manchmal ein Grübler, wenn ich so sagen darf, aber durchaus auch ein reflektierter Mensch. Ich finde es aber auch wichtig irgendwie. Also für mich ist es eine Handlungsgrundlage, ne? Also ich will ja auch, klar, ich bin natürlich einerseits sehr frei Schnauze und wirke manchmal so, als hätte ich meine Dinge oder meine Handlungen nicht durchdacht, aber ich bin schon ich bin sehr self-aware und ich bin sehr reflektiert. Wie ist es bei dir?
Ich finde ich ein schönes Wort, wie du das beschrieben hast, dass es auch so eine Grundlage irgendwie ist. Ja, ich würde mich auch als sehr selbstreflektiert bezeichnen. Ich habe das auch mal mit einer Therapeutin besprochen und die meinte irgendwie so, ja, wenn es da so eine Hochbegabung gäbe in Selbstwahrnehmung, dann hättest du die. Dann dachte ich erst so, oh, toll. Aber später ist mir aufgefallen, es wurde mir auch teilweise gesagt, dass ich da vielleicht ein bisschen aufpassen muss, weil es gibt sowas wie aus der tiefen Psychologie so ein Abwehrmechanismus, der heißt Rationalisierung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Manchmal hat man das auch in der Schule. Ich habe da jetzt nur so eine Connection hergestellt, dass es im Prinzip, wenn zum Beispiel Sachen zu belastend werden oder negative Ereignisse kommen, dann gibt es dieses Modell der Abwehrmechanismen, das geht auf Freud zurück. Und da ist eins zum Beispiel die Rationalisierung, dass man versucht, so ganz logische Schlüsse zu finden und Erklärungen, Fakten für das eigene Verhalten, ne? Und so ein bisschen von der Gefühlsebene weggeht und das so ein bisschen rechtfertigt vor sich selbst, dass man die Gefühle nicht so erleben muss. Ich habe zwar einen sehr, sehr guten Zugang zu meinen Gefühlen, aber manchmal, vor allen Dingen, wenn man so in der Psychologie-Richtung ist, birgt es so die Gefahr, alles so ein bisschen zu analysieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so über zu analysieren, als wäre man jetzt der eigene Therapeut und ein bisschen so weggehen von, wie soll ich sagen, von sowas Natürlichem oder auch mal zulassen. Also ich glaube einfach, dass da vielleicht auch so ein schmaler Grat besteht von, wann ist es jetzt zu viel denken und machen und wann wäre es gut, auch einfach mal zu fühlen. Kannst du mir ein bisschen folgen?
Ja, das klingt so ein bisschen nach einer, naja, informellen Gliederung in eine, ich zeig's jetzt mal, also die HörerInnen da draußen sehen es nicht, aber mit Anführungszeichen gute und eine schlechte Selbstreflexion.
Ja, ja, also ich habe jetzt das mit der Rationalisierung, die Assoziation kam jetzt so von mir aus, also ich habe das jetzt nicht irgendwo in der Studie gelesen, aber ich glaube, dass da ein gewisser Link da ist oder vor allen Dingen bei Leuten, die, also ich denke, es gibt viele, die gar nicht so in das Fühlen kommen. Das ist bei mir gar nicht der Fall, aber ich habe es auch schon auch auf Social Media mitbekommen, wo es dann so heißt, ja, ich spüre irgendwie die Sachen nicht so richtig oder wie Traurigkeit so. Oder wenn man sagt, ja, wo fühlst du das gerade? Ist ja auch so eine beliebte Therapiefrage. Das ist nicht leicht zu beantworten, aber manche sind dann so, ja, ich denke, ich, und dann so, Moment, nicht ich denke, ich fühle, you know, und schon ist man in diesem Rationalisierungsprozess und das hört sich dann ganz selbstreflektiert an, aber ist vielleicht auch irgendwo so eine Abwehr, um nicht zu der eigentlichen Tiefe gelangen zu müssen, wenn wir es jetzt mal ein bisschen deep werden lassen wollen. Was war deine Frage?
Ach so. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, es war die Unterteilung in gute und schlechte Selbstreflexion.
Richtig, genau.
Aber ich finde die Antwort sehr spannend und habe da auch gleich einen Point zu.
Du hast einen Point zu. Willst du den jetzt machen oder soll ich überschwingen auf dem...
Nee, ich werfe es gerne ein. Kennst du Menschen, die Gefühle erlernen müssen?
Wow, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt, ich würde sagen, dass viele Menschen zu einem gewissen Grad vielleicht nicht die Gefühle lernen müssen, aber das Benennen. You know what I mean? Also ich kenne das auch selbst. Also obwohl ich eben viel immer so intensiv wahrnehme, war das bei mir auch mal so ein Therapiethema, dass ich so Gefühle gemischt habe. Also vor allen Dingen so Wut gerne vorgeschoben vor anderen Gefühlen. Und dann kommt so das, ja, was unterscheidet denn jetzt das Gefühl Wut von Trauer?
Ja.
Und dann so, ja, wie? Ich weiß es halt einfach. Ja, dann beschreib doch mal. Wo fühlst du das? Ich fühl's halt. So, ne? Und dann merkt man schon, okay, jetzt wird's ein bisschen schwammig. Und ich glaube, dass das vielen Leuten nicht so leicht fällt, das genau zu differenzieren und zu benennen. Was aber auch ganz verständlich ist, weil ich meine, das lernt man jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Also ich finde das jetzt auch nicht so selbstverständlich. Wie ist das bei dir? Hast du da schon so Erfahrungen mit dem Benennen?
Absolut. Ich frage nämlich ganz bewusst. ich muss mich outen als jemand, der Gefühle früher extrem rationalisiert hat.
Ah ja.
Also ich nenne mal ein Beispiel. Ich hatte eine Situation im Studium, im Bachelorstudium, wo mein Großvater verstorben ist. Mhm. Und ich eigentlich in einer sehr emotionalen Situation hätte stecken müssen. Ich hatte an dem Tag aber einen wichtigen Produktionstag für ein Studienprojekt und musste halt, ne, also ich musste performen. Und dementsprechend hat meine Rationalität im Prinzip meine Emotionalität übertüncht, mhm, und hat gesagt, das ordnest du jetzt nicht ein, weil ich hatte eine wunderbare Kindheit, so ist es nicht. Aber ich habe mich manchmal ein bisschen schwierig damit getan, Gefühle zu benennen, Gefühle zu zeigen, Gefühle auch so richtig zu lernen. Habe ich mir ein bisschen von meiner Mutter vielleicht auch abgeguckt, die, no shade, nicht die Beste darin ist, Gefühle zu zeigen. Man weiß, wenn man sie kennt, wie ihre Gefühlslage ist. Aber sagen wir es mal so, ich habe mir das ganz gut abgeguckt und konnte dementsprechend auch sehr gut immer Gefühle rationalisieren, weil ich einfach im Prinzip als Mechanismus genutzt, zu performen zu können. Auch in Situationen, wo man Gefühle eigentlich hätte zeigen müssen. Mhm. Wenn man jetzt nicht von sich als Roboter spricht. Genau, und ich habe tatsächlich im Nachhinein, also wir haben diesen Produktionstag dann komplett erfüllt, man hat es auch niemandem angemerkt etc. Und meine Kommilitonin, auch beste Freundin jetzt, von der ich manchmal spreche, hat mich dann danach gefragt, wie ich das gemacht habe. Warum? Also wie ich im Prinzip meine Rationalität über meine Emotionalität gestellt habe. Und ich finde es sehr spannend, weil das im Prinzip durch diese Vergangenheit, das der Rationalisierung von Emotionen kommt.
Ja, verstehe ich voll. Ja, das ist ein echt gutes Beispiel. Und es erinnert mich jetzt auch dran, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch Rationalisierung so im Freud-Sinne nennen würde, aber so dieses auf die kognitive Ebene gehen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Und ich kenne das auch, dass, ich sage dann immer, das ist ein bisschen wie so eine Kiste stecken. Also wenn irgendwas zu viel wird und man muss gerade funktionieren, dass man dann das so ein bisschen, ne, Schublade auf, Problem rein, Schublade zu, aber voll, es ist da. Also ich würde es vielleicht sogar ein bisschen mehr unter Verdrängen dann einordnen wollen. Aber wenn ich mit so in Bezug auf deine Geschichte das anhöre, ist die Frage, ist es denn auch immer so negativ? Weil vielleicht ist es ja auch manchmal nötig, dass man die Emotionen beiseite schiebt, um die nächstnötige Aktion durchzuführen und dann die Gefühle erst später zulässt. Oder? Wie siehst du das?
Ich finde das sehr, wieder eine sehr spannende Frage, Tabea. Schön, dass es heute. Ich finde das rückblickend, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, rückblickend weiß ich nicht, ob es nicht Situationen gibt, in der man vielleicht weniger rational oder reflektiert sein dürfte und vielleicht der Emotion eher auch den Vortritt lassen sollte. Ich nenne jetzt mal vielleicht so ein Beispiel aus meiner, auch ganz großes Buzzword, Selbstverwirklichung, beziehungsweise aus meinem beruflichen, beziehungsweise einfach Werdegang. Ich habe mich damals zu Beginn meines Studiums auch sehr rational für ein Studium entschieden, einfach weil ich das Gefühl hatte oder weil ich von außen eine gewisse Erwartungshaltung verspürt habe, in eine gewisse Richtung, also in meinem Falle jetzt BWL oder Management, getrieben zu werden. Und ich habe tatsächlich über die letzten Tage, beziehungsweise ich habe diese Momente relativ häufig nochmal darüber nachgedacht, würde ich es heute nochmal so machen? Oder würde ich mich nicht heute im Prinzip eher von meinen Gefühlen oder von, also man sagt ja auch immer so schön, von meinem Bauchgefühl treiben lassen und was anderes machen? Ich habe auch lustigerweise tatsächlich mal so in meiner Community gefragt, wie das bei denen aussieht, also ob sie sich rückblickend auch anders entscheiden würden. Aber ich glaube beispielsweise, wenn ich jetzt nochmal 18 wäre, ich würde Biologie studieren. Einfach, weil ich emotional in der Schule immer so drinnen war und es immer so spannend fand. Aber meine reflektierte Person hielt es irgendwie trotzdem für notwendig, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt unglücklich bin mit dem, was ich bin, aber es war eine rationale Entscheidung über eine emotionale Entscheidung. Ich möchte nicht sagen, dass das eine richtig ist und das andere falsch ist. Ich will aber nur sagen, dass es unterschiedlich ist und dass man da vielleicht irgendwo auch gucken muss, dass man eine Balance findet, beziehungsweise auch den eigenen, also ne, den eigenen way of working, way of feeling, way of thinking identifiziert. Siehst du das?
Definitiv. Also ich bin da bei dir, dass es immer auf den Kontext ankommt und dass es ja vielleicht auch oft gut wäre, Emotionen mehr zuzulassen, also jetzt auch gesellschaftlich gesehen, ne, und nicht so von wegen, ja, du bist schwach, oder gibt's ja oft noch so diesen Glaubenssatz, oder man kennt's mit dem Indianer kennen keinen Schmerz, was ja, ja auch ganz gern mal den Jungs so beigebracht wird, was dann eventuell dazu führen kann, wenn man das öfter mitbekommt, dass man das so internalisiert, ja, ich darf meine Gefühle nicht zeigen und vielleicht sogar im schlimmsten Fall den Zugang auch so ein bisschen dazu verliert und die dann gar nicht erst wahrnimmt irgendwann, ne, wenn man das mal so mitkriegt, diese Message. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Wann handelt man eher so rational? Wann geht's nach dem Bauchgefühl? Es kommt drauf an und wir können ja vielleicht nachher auch noch ein paar Tipps geben, wie man über sich selbst gut reflektieren kann. Also was so hilfreiche Fragestellungen wären, um sich so ein bisschen zu finden, wenn man den Zugang vielleicht auch verloren hat oder gar nicht so genau weiß, ja, wer bin ich denn eigentlich?
Und würde ich gerne auch selber annehmen.
Ist immer gut. Diese Fragen zu jeder Zeit denke ich mir, wow, wenn ich mir selbst was durchlese. Du hattest ja vorhin noch kurz angesprochen, in Anführungszeichen, gute und schlechte Selbstreflexion, weil vielleicht können wir das an einem Beispiel verdeutlichen. Also gut und schlecht soll jetzt hier nicht wertend gemeint sein. Ich sage vielleicht mal lieber konstruktiv und destruktiv. Ne, vielleicht kann man es so ein bisschen nennen. Ja. Und ich hätte hier zum Beispiel, wenn man jetzt Streit mit jemandem hat, also zum Beispiel man hat sich mit seiner Freundin gestritten, dann könnte man ja im positiven Fall danach sagen, okay, ich erkenne, dass ich übermüdet war und viel Stress auf der Arbeit hatte und das dann halt an der anderen Person ausgelassen habe und dann auf der Verhaltensebene entschuldige ich mich und sag, ja, ich war gestresst, das nächste Mal mache ich mehr Pausen. So, weißt du, was ich meine? Genau. Und das Negative könnte jetzt eher sein, dass nach demselben Streit denke ich mir, ja gut, es war halt ein schlechter Tag oder die andere Person hat halt einfach was Doofes gemacht, so selbst schuld. Und dann setze ich mich nicht groß weiter damit auseinander, lenke mich vielleicht ab und gehe gar nicht so auf diese tiefere Ebene, was könnte denn jetzt auch meine Verantwortung da sein oder was habe ich da drin gefühlt und wie könnte ich mein Verhalten ändern, ne? Also man schiebt es dann einfach in so eine Ecke und setzt sich dann nicht mehr so damit auseinander. Und das könnte dann dazu führen, dass der Streit immer wieder passiert, weil man ja das auch nicht analysiert und entsprechend ja dann auch nicht verändern kann.
Hat für mich irgendwie viel auch mit, also A, Empathie und B, Projizieren zu tun. Also Variante A ist für mich die deutlich empathischere Variante, bei der du vielleicht auch nicht versuchst, so eine Art Blaming-Approach einzunehmen, beziehungsweise zu projizieren, also die eigene Responsibility vielleicht auch zu verlagern, ist auch für mich nachhaltiger versus Option B, die natürlich einiges von sich selbst abpusht, wodurch man vielleicht kurzfristig sich selber besser fühlt oder vielleicht auch in einem besseren Licht darstellt. Finde ich aber jetzt beispielsweise in einem Uni-Kontext oder auch in einem beruflichen Kontext, finde ich es tendenziell eher schwierig, erwische mich aber leider manchmal selber dabei. Um mir, und du siehst es und die HörerInnen da draußen nicht, an die eigene Nase zu packen.
Ja, und vor allen Dingen, was du jetzt vielleicht gar nicht gemerkt hast, wir sind gerade voll im Freud-Vibe drin, denn du hast gerade das Wort Projektion schon genannt. Und es ist jetzt ganz unabsichtlich gewesen, aber das ist auch einer der Abwehrmechanismen. Also, dass man so Sachen, die man an sich selbst nicht mag, der anderen Person unterstellt und sich halt auch wieder da dann nicht so mit dem eigenen auseinandersetzt, sondern es immer schön bei der anderen Person sieht, ne? Aber wie du sagst.
Ich bin ja doch kein Laie.
Nee, wirklich. Ich dachte gerade, hast du perfekt zusammengefasst, auch mit dem Wort nachhaltig finde ich in dem Zusammenhang ganz schön, weil ich habe in der Einleitung, in der Definition gesagt, dass man sein Verhalten dann auch steuern kann. Mhm. Und ich denke, durch die Selbstreflexion bietet es ja auch die Chance, weil wenn ich dann halt mal ein Problem herausgefunden habe, dann kann ich ja dazu auch eine Lösung finden. Aber wenn ich immer in dem Muster bin, ja, das war eh der andere oder pff, ja, ich bin halt so, dann verwehrt es einem ja selbst die Möglichkeit, da anzusetzen.
Absolut. Absolut. Würdest, oder Tabea, inwiefern würdest du dich als reflektierte Person darstellen?
Ja, so wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es bei mir auf jeden Fall Sorge so, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen zu viel drüber nachdenke. Und das kann dann auch wieder zu diesem negativen Denken irgendwann führen. Aber ich habe ein ganz schönes Wort gelernt von meinem Psychologen damals. Der hat immer vom Wertekompass gesprochen. Mhm. Und zwar in dem Zusammenhang, dass er gemeint hat, ja, was ist denn dein Wertekompass? Wohin schlägt der denn aus? Also was sind denn deine Werte, nach denen du handeln möchtest? Ich weiß gerade den Kontext nicht mehr. Ich glaube, ich hatte irgendwas gefragt in Bezug auf eine Bewerbung oder sowas, was er dazu meint, als würden Psychologen da jetzt krass ihre Meinung raushauen. Ne? Aber ich dachte, ich kann es ja mal versuchen, weil er ja eh auch vom selben Fach ist. Und dann meinte er so, ich kann dir jetzt gerne meine Meinung sagen, aber was würde das bringen? Weil du sollst ja die eigene entwickeln. Ne? Man soll ja nach den eigenen Maßstäben handeln. Und dachte ich, true that. Also sich immer fragen, was will ich denn, was sind meine Werte und bin ich auch gerade noch mit denen in Übereinstimmung, was übrigens eine Selbstreflexionsfrage ist.
Es bleibt reflektiert hier.
Definitiv.
Würdest du aber sagen, dass du dich im Laufe deines Studiums entwickelt hast?
Auf Selbstreflexion? Mhm. Boah, schwierige Frage, ja.
Naja, du sitzt ja an der Quelle. Du sitzt ja dran. Also du hast ja im Prinzip die besten Ressourcen.
Ja, aber hatten wir das nicht schon mal mit einem Herzchirurg, kann sich nicht selbst das Herz operieren? Also er kann einige andere Sachen an sich erkennen und machen, aber es ist manchmal ein bisschen schwieriger bei sich selbst.
Du steckst halt emotional drin.
Ja, das ist halt, ne? Aber was mir hilft, und das würde ich nachher auch ein bisschen konkreter noch als Tipp mitgeben, sind so Journaling-Fragen. Da gibt es ja auch etliche, da muss man nur mal Pinterest öffnen, dann findet man sogenannte Shadow Work. Und solche Fragen an sich selbst finde ich da super hilfreich, um so ein bisschen auch, kann man ja nach einer Woche zum Beispiel machen, was lief gut oder habe ich mich so verhalten, wie es eben meinen Werten entspricht zum Beispiel. Und sowas mache ich ganz gerne und finde es auch sehr hilfreich. Hast du da so Methoden?
I wish I could say yes.
Du kannst sie ja noch lernen. Ist nie zu spät.
Ich glaube, dass ich mich vielleicht noch mal in einem privaten Stündchen mit dir zusammensetze und mit den einen oder anderen. Oder auch in diesem Format natürlich. Ich bin ja auch nicht hier, nur um irgendwie meine Weisheiten von mir zu geben, sondern ich lerne auch sehr gerne noch was von dir dazu.
Wir lernen gegenseitig.
Ja, ja. Ich glaube, ich lerne ein bisschen mehr von dir.
Nee. Nee, aber es freut mich auf jeden Fall der Approach, weil es ist ja auch schon mal so der erste Schritt, dass man offen dafür ist, ne? So, du könntest ja auch sagen, mir doch egal, was muss ich noch optimieren oder mich reflektieren? Ich bin doch toll.
Absolut. Also ich glaube auch tatsächlich, dass mich das so ein bisschen ausmacht, jetzt ohne Humble Brags von mir droppen zu möchten. Auch wenn ich gewisse Dinge selber nicht umsetze oder durchführe, ich finde alles sehr spannend und ich lasse mich auch gerne inspirieren und ich bin halt ich habe eine Grundoffenheit. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an meiner Historie, in der ich das lernen musste. Ich habe ja auch, wie wir ja schon mal besprochen hatten, meine eigene kleine Verbindung zu dem Thema Mental Health und war, ich würde mal sagen, vor dieser Entwicklung eine komplett andere Person, die nicht offen gegenüber dem Thema Mental Health war. Aber seitdem ich natürlich auch meine eigenen jahrelangen Therapien hatte etc., würde ich mich als sehr offenen Menschen auch beschreiben, der sich von Methoden und Herangehensweisen etc. sehr, sehr, sehr gerne inspirieren lassen würde und diese auch super gerne in Angriff nimmt.
alles, was ich gehört habe, war Reflexion hier auf höchstem Niveau.
Das macht mich doch happy clappy.
Ja, wirklich. Also kann man sich schon mal ein Beispiel dran nehmen. Aber aus deiner Erzählung habe ich jetzt auch eine gute Frage rausgehört, die sich vielleicht auch die Zuhörerinnen stellen könnten, nämlich das, wie bin ich heute im Vergleich zu früher? Oder was hat dazu beigetragen, dass ich jetzt anders bin? Und wie äußert sich dieses anders? Ne, weil du ja jetzt gerade auch ausmachen konntest, damals war es noch so und so und jetzt auch nach den Therapien bin ich so und so. Und dass man das vielleicht ja dann auch mal anerkennt und vielleicht sogar wertschätzt.
Absolut. Also ich finde, dass es hierbei sehr wichtig zu betonen ist, ist, dass man, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, life is a journey, ne? Und man ist nicht in Stein gemeißelt, man ist auch einfach kein Stein, vielleicht to begin with, we're not stone. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn man immer wieder, ich würde den Menschen eher so als organische Form beschreiben. Ich weiß nicht, ob du jetzt so ein Bild vor Augen hast oder die ZuhörerInnen da draußen, eher so eine, kein kantiger Stein, der irgendwie gemeißelt werden muss, sondern eher eine, wie so eine Zelle, die sich die ganze Zeit bewegt. Kennst du Buba und Kiki zufälligerweise?
Nee, ich kenne nur Karius und Baktus.
Okay, ein bisschen anders. Buba und Kiki ist so ein Trend, der auf Social Media gerade relativ viral geht, zwischen einer Kategorisierung von Menschen oder grundsätzlich von allem. Es kann eigentlich alles in Buba und Kiki kategorisiert werden. Buba ist, und du kannst es sehen und die Leute da draußen nicht, aber es ist so stachelig. Es sind so, wie wenn man jetzt die Handbewegung machen würde und die Finger einfach in schnellen Bewegungen nach außen spreizen würde.
Ja.
Und Kiki ist eher, wenn ich das mit meinen Händen so vormache, eher so eine Wasserwelle. Das ist seichter, leichter, irgendwie ründlicher. Oh, das ist ganz schön.
Ich wünschte, die Leute könnten deine Handbewegungen sehen. Das hilft zwar nicht groß in der Erklärung, aber es ist einfach entertaining.
Naja, okay. An dich und an alle da draußen, gebt mal auf Social Media Buba versus Kiki ein, dann wisst ihr, was ich jetzt beschreibe. Ich finde, der Mensch ist Buba als Konzept. Der Mensch als Konzept ist Buba, der eher organisch angelehnt ist und sich dementsprechend auch verändert. Das kann ich natürlich aus meiner Historie, und ich bin mir sicher, du auch, belegen, beziehungsweise ich habe etliche Beispiele auf Basis derer, ne? Irgendwie, keine Ahnung, Studium angefangen, Studium abgebrochen, was Neues gemacht, etc. Also man, um nochmal dieses Thema Selbstverwirklichung aufzunehmen, also klar, es gibt irgendwo eine Richtung, man muss nicht immer ein Ziel haben, das habe ich jetzt in den letzten Jahren für mich auch gelernt, vor allem in Bezug auf Selbstreflexion und Selbstverwirklichung, wo will ich hin, muss nicht mit der Frage beantwortet werden, genau dahin, also I don't have to pinpoint on a goal, sondern mein Ziel oder meine Selbstverwirklichung kann auch damit einhergehen, dass ich mich als fluide betrachte und dass ich mich als Knete, ich bin Knete, Buba-Knete, ich bin
sehr eine schöne Buba-Knete
und es gibt äußere Einflüsse und es gibt aber auch innere Einflüsse, die dazu beitragen, dass diese Knete immer wieder eine andere Form einnimmt. Was ich nur hierbei sehr wichtig finde, ist, dass man sich bei dem Knetprozess keinen Druck aufsetzt. Also ich denke mir halt immer, life will take you wherever it's gonna take you. Irgendwie kommst du zu deinem Ziel. Ich weiß nicht, was das Ziel ist. Du weißt vielleicht auch nicht, was das Ziel ist. Wir wissen es alle nicht. Aber das Ziel ist, der Weg ist das Ziel. So.
Das ist so philosophisch.
Ach, ist toll.
Ja, und um bei deiner Knete zu bleiben, wenn ich da jetzt mit extrem viel Druck dran gehe und ich möchte vielleicht so eine kleine Kugel formen und dann haue ich da mit Druck drauf, dann ist das Ding platt.
Ja, dann bist du eine Platte.
Genau, oder ich zerreiße es, weil ich mit zu viel Stress da dran gehe. Und gerade auf Social Media ist ja immer dieser Selbstoptimierungswahn in letzter Zeit gestiegen. Und das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Und da ist ja dann auch die Frage, ist es wirklich so wertvoll, immer noch besser werden zu wollen? Und vor allen Dingen, wann ist dieses Besser erreicht? Also in der Psychologie versucht man auch immer so sogenannte SMART-Ziele zu setzen. Das ist jetzt ein Akronym, da gehe ich nicht genau drauf ein, aber ein Punkt davon ist, dass die Ziele messbar sein müssen. Und zu sagen, ja, ich möchte so gut sein wie Influencerin XY, dann definier mal gut, was heißt das? Möchtest du so viele Likes haben? Eh schon mal ein bisschen kritisch. Möchtest du, was weiß ich, so ein Lifestyle haben? Also das ist alles sehr vage und die Frage ist auch, ist es realistisch? Und wenn man sich dann unrealistische Ziele setzt, dann ist ja die Frustration auch gerade schon vorprogrammiert, weil das ja auch gar nicht so in der eigenen Kontrolle liegt. Und deswegen immer dieses Besserwerden hilft vielleicht auch, da wieder ein bisschen mit der Achtsamkeit mal innezuhalten und zu fragen, was ist denn genau mein Ziel und ist es wirklich besser, wenn ich immer weiter mich optimieren will und ist vielleicht nicht auch der Jetzt-Zustand schon gut, ne? Und dann auch wieder ein bisschen mit Dankbarkeit vielleicht. Also das ist auch ein großes Thema für sich, aber ja, definitiv, was du sagst, es ist ein Prozess, man ist nicht fertig, aber wie sehr muss man diesen Prozess voranpushen und kann man nicht vielleicht auch einfach mal die Knete in dem jetzigen Zustand betrachten und sich fragen, was finde ich daran schön?
Oder in deinen Worten, vielleicht ist Gras auch einfach Gras. Ganz und wäre es nicht ultra funny, wenn Gras pink wäre?
Ja, boah, das wäre cool.
Statt dass man diesem grünen Gras immer nachstrebt, das auf der anderen Seite hier immer grüner ist, wäre es doch voll funny, wenn das Gras mal pink wäre.
Stimmt, auch ein sehr schönes Bild.
I love it.
Und wenn du jetzt hier von der Knete sprichst, würde mich natürlich auch interessieren, wo ist denn deine Knetform und wie hast du die denn gefunden?
Okay, Tabea, da sind wir wieder bei der Knete. Also meine Knete, wo befindet sich die gerade? Ich würde mal sagen, dass ich schon ganz gut geknetet wurde. Ich hab ja auch schon die ein oder anderen Stationen hinter mir. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass ich ja mit 18 dann angefangen habe, Management zu studieren, habe ja auch mein Studium abgebrochen, um dann etwas Kreativeres zu machen. Ich habe dann nach einem Semester Management erstmal beiseite gelegt. Lass uns das vielleicht mal so als klein. Meine Knete ist grün und das ist jetzt ein lila Baustein. Den lila Baustein habe ich mal kurz zur Seite gelegt und habe an der grünen Knete weiter geknetet und wollte halt erstmal toben. Ich wollte halt erstmal irgendwas anderes machen, was mich davon so ein bisschen befreit hat, was ich aus meiner Schule kannte. Ich war ein sehr disziplinierter Schüler. Ich habe mich immer sehr stark auch identifiziert über meine Leistungen, über den Druck vielleicht auch, den ich mir selbst auferlegt habe. Für mich war das immer was Positives, dass ich mich unter Druck gesetzt habe und gestresst habe. Auch ganz große Red Flag, sich über Druck zu identifizieren.
Sehr selbstreflektiert von dir.
Genau, kann ich aus meiner jetzigen Reflexion natürlich sagen, ne, dass es nicht gut war. Aber ich wollte dann erstmal ein bisschen toben. Ich wollte mir ein bisschen Freiraum lassen und etwas oder einer Thematik nachgehen, die jetzt vielleicht kognitiv nicht das Forderndste war, mich aber in meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr viel weitergebracht hat und auch diesem kreativen Wesen, das in mir steckt, so ein bisschen auch den Raum geben konnte, sich zu entfalten, zu wachsen und auch mal zu gucken, was gibt es eigentlich außerhalb von diesem Performance-Druck noch. Und habe mich ja dann, und das habe ich tatsächlich, wie gesagt, auch durch meine Community sehr stark mitbekommen, dass es viele Leute gab, die auch nicht nur jetzt rückblickend, aber auch während des Prozesses gemerkt haben, oh, das ist es nicht. Ich studiere gerade BWL, ich will eigentlich viel lieber Lehramt machen oder ich habe mich aufgrund der Tatsache, dass ich ein Abi von 1,0 hatte, habe ich mich für Medizin eingeschrieben, habe dann nach 2 Semestern abgebrochen und wollte dann aber unbedingt eine Schreinerlehre machen. Ha, wie toll. Finde ich super. Ich finde auch diesen Druck, okay, ich schweife gerade aus, ich finde auch diesen Druck, nur weil man 1,0 im Abi hatte, musst du nicht direkt Medizin studieren. Gottes Willen, du musst ja auch einen Persönlichkeitsfit dazu haben. Anyway. Wir denken wieder an diesen pinken Knetbaustein, ja, haben wir ihn, und kleben den wieder zurück an die Knete, weil ich nach meinem Bachelorstudium, das sehr kreativ war, nochmal Management gemacht habe, weil es mich dann doch interessiert hat. Ich fand es sehr spannend, ich fand es auch sehr toll. Ich glaube nur, dass ich mit 18 nicht bereit dafür war. Oder mit 19. Und jetzt bin ich eine grün-lila-farbene Knetmasse. Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Farben, die ich so unterbewusst im Laufe der Jahre noch dazu gebappt habe. Aber I wouldn't have it any other way. Ich finde es schön, wenn man, mit verschiedenen Farben auch irgendwie leuchtet. Die verschwimmen ja, wie wir es alle kennen aus unserer Kindheit. Die Knetmasse verschwimmt ja auch farblich ineinander. Also anfangs sind es vielleicht irgendwie Fremdkörper oder leicht zu identifizierende, unterschiedliche Farbbausteine. Aber irgendwann ist es halt einfach vielleicht ein anderer Grünton oder der wird dann irgendwann zu einem Blauton, who knows. Farblehrer auch überhaupt gar nicht können, ne? Überhaupt gar keine Farblehre können. Anyway, was ich damit sagen möchte, ist, auch da wieder, ne? Man unterläuft eine permanente Entwicklung. Man muss kein Ziel vor Augen haben, aber it's gonna take you there und take out the pressure.
Ich liebe deine Knetmetapher.
Ja, die Knetmetapher. Folgt deinem Bauchgefühl.
Die ist super. Und letztendlich stehen vielleicht auch die verschiedenen Farben so für verschiedene Abschnitte im Leben oder auch Anteile, wenn wir so auf die Persönlichkeit gehen wollen. Und das Ganze macht sich zu so einer besonderen Knete und nicht einfach nur einer grünen Kugel.
Ich würde mal sagen, die Selbstfindungsknete.
Sehr schön, sehr schönes Tool, finde ich, sollte offiziell aufgenommen werden in die Therapie-Tools from now on.
Kannst du das dann bitte nach deinem Abschluss mal machen?
Ja, ich werde die Credits für dich dafür einsetzen, weil ich finde das sehr schön, sehr hilfreich.
Perfekt. So, Tabea, aber jetzt sag doch mal short and simple. Wie finde ich mich selbst?
Also zunächst mal vielleicht nochmal als Recap, also Selbstreflexion ist sehr wichtig, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und dass wir uns auch weiterentwickeln können. Also es ist einfach ein Bestandteil von unserer persönlichen Weiterentwicklung und so Shadow-Fragen wie zum Beispiel, was sind meine wichtigen Werte, wie lebe ich sie im Alltag oder welche Erfolge habe ich in letzter Zeit erreicht, können einfach dazu beitragen, dass man den Zugang zu sich findet und da gibt es zahlreiche Angebote online und am Anfang sich vielleicht nicht überfordern mit 30 Fragen, sondern vielleicht mal 3 nehmen. Das wäre mein persönlicher Tipp. Und wenn ihr mal so eine erste Anlaufstelle braucht für Journaling-Fragen, um euch selbst reflektieren zu können, dann haben wir euch 10 Fragen zur Verfügung gestellt auf dem Barmer Campus Coach. Den Link dazu findet ihr hier in den Shownotes.
Ja, perfekt. Das war doch mal ein schönes Ending, Tabea. Es war mir mal wieder ein Fest mit dir.
Es war ein Knete drücken. Diesmal.
Ich glaube, ich schnapp mir jetzt irgendwo in irgendeinem Supermarkt nochmal so eine Knete. Die gibt es ja, glaube ich, für 1 Euro oder 2. Ich kauf die regelmäßig für meine Neffen und Nichten.
Macht es. Ohne Scheiß. Inneres Kind finden.
Kind finden.
Ich liebe sowas. Macht das.
So, Tabea, ich gehe jetzt mal auf die Suche. Du suchst auch nochmal dein inneres Kind.
Ja.
Und ich freue mich ganz, ganz, ganz doll auf die nächste Folge und drück dich und drück die Knete.
Ich mich auch. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
Ciao, Tabea.
Das war Studium und Mental Health, ein Podcast des Barmer Campus Coach, einem Präventionsprogramm der Barmer.